Hallo, freuen uns, Sie zu sehen und ich möchte mich zuerst bedanken. Sie haben vielleicht schon gesehen, dass ich die Evaluationsergebnisse eingestellt habe im StudIP. Es haben zwar gar nicht so viele teilgenommen, aber ich glaube ungefähr so viel oder vielleicht sogar ein paar mehr als die Anzahl der Leute, die hier regelmäßig sitzt. Darüber habe ich mich gefreut und vor allem habe ich mich gefreut, dass viele von Ihnen sich Zeit genommen haben, um auch noch Kommentare reinzuschreiben. Da standen Verbesserungsvorschläge für die Zukunft, das finde ich gut, das nehme ich mit in meine nächsten Lehrveranstaltungen, damit die noch besser werden. Und es gab aber auch ganz viel Lob und wirklich schöne, sehr wertschätzende Kommentare, nicht nur für mich, sondern auch für das ganze Team. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Danke. Das Ende ist nah. Wir sehen es in diesem Kurzskriptteil hier, da sind wir auf Seite 12 von 14 und das Lemma, was da unten steht, haben wir ja schon fast fertig bewiesen. Wir machen jetzt einfach nur noch den Rest. Und dann war es bald mit dem klausurrelevanten Stoff. Danach haben wir nur noch Spaß. Bereit? Wir wiederholen nochmal kurz die Notation vom letzten Mal. Wir sind da in Lemma 12, 18 eingestiegen mit einer quadratischen, symmetrischen Matrix der Größe n kreuz n über dem Körper R. Machen alles über R und N, haben da einen Endomorphismus, der so aussieht, dass man einfach die Vektoren mit der Matrix multipliziert. Und jetzt wollen wir herausfinden, wie man erkennen kann, dass die Matrix positiv semidefinit ist. Und es gibt da ein Kriterium mit den Eigenwerten. Wir wissen ja aus vorherigen Resultaten, dass die Eigenwerte alle reell sind. Und das Kriterium ist, die Matrix ist positiv semidefinit, genau dann, wenn die Eigenwerte alle größer gleich 0 sind, beziehungsweise sogar positiv definit, wenn die Eigenwerte alle echt größer als 0 sind. Das gucken wir uns an. Das ist das, was wir noch nicht gemacht haben, wirklich diese Aussage zu zeigen. Bisher haben wir nur Dinge von vorher benutzt und eingeordnet und uns ganz viele Notationen hergenommen. Deswegen also, was bisher geschah. Aus vorherigen Resultaten haben wir erstmal so eine Basiswechselmatrix bekommen, die heißt jetzt D, die Besonderheit hat, dass die Inverse gleich der transponierten ist, sodass man also Basiswechsel gleichzeitig für Abbildungsmatrizen und für Brownsche Matrizen machen kann. Und dann geht es irgendwie los. Man findet so eine, also wir wissen ja, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und dann haben wir also jetzt eine Diagonalmatrix als Abbildungsmatrix, wenn wir entsprechend eine Jordan-Basis wählen. Die Jordan'sche Normalform ist ja hier dann diese Diagonalform. Das steht jetzt auch alles ein bisschen kompakter da als beim letzten Mal. B-Hut ist die geordnete Standardbasis. Das heißt, dass die Matrix A selber eine Abbildungsmatrix ist für Alpha, wenn wir B-Hut benutzen, so wie Alpha definiert ist. C-Hut ist jetzt die geordnete Jordan-Basis, mit der wir da so schön die Eigenwerte auf der Diagonale sehen. Diese Matrix, diese Diagonalmatrix heißt M und wir kriegen die per Basiswechsel aus A. Das ist alles ein alter Hut. Und jetzt kommen symmetrische Bilinearformen und quadratische Formen ins Spiel. Da haben wir auch wieder vorherige Resultate benutzt, bla bla bla. Und dann ist die symmetrische Bilinearform G mit quadratischer Form Q halt so gewählt, dass einerseits A die Gramsche Matrix ist, wenn wir die Standardbasis benutzen und M ist die Gramsche Matrix, wenn wir die Jordan-Basis C benutzen. So sieht das Ganze aus. Das haben wir letztes Mal aufgesetzt. Jedenfalls war das in meiner Erinnerung so, dass wir all das da schon so stehen hatten. Nicht so schön kompakt, sondern mit viel mehr Kram und viel mehr Zitaten. Und jetzt ging es nur darum, sich daran zu erinnern. Denn dann können wir endlich einsteigen und beweisen, was wir eigentlich beweisen wollen, nämlich diese Genau-Dann-Wenn-Aussage. Und da haben wir zwei Richtungen. Wir wollen zeigen, dass aus der positiven Semidefinitheit der Matrix etwas für die Eigenwerte folgt und umgekehrt. Was für Fragen haben Sie bisher, bevor wir jetzt wirklich loslegen? Noch irgendwas im, ich sag mal, Warmlaufen, wo Sie nachfragen möchten? Zu müde zum Fragen, zu warm zum Fragen. Ich war sehr beeindruckt. War das letzte Woche Donnerstag? Oder wann war das? Wo wir alle irgendwie so fertig waren und trotzdem haben noch Leute mit mir gesprochen und die Hand gehoben. Das fand ich sehr beeindruckend. Danke. Das ist links. Jawohl. Achso, den ganzen Aha. Liebe videoguckende Menschen, das ist die Tafel, über die ich gerade die ganze Zeit geredet habe. Die ist rechts. Da steht aber nur Kram, den Sie von der letzten Vorlesung schon kennen. Entschuldigung, dass ich das nicht sofort gezeigt habe. Jetzt war genug Zeit, einen Screenshot zu machen oder so. Jetzt gehen wir nach links. Gut, da geht's weiter. Wir beginnen mit der Matrix. Ich schlage vor, dass wir die Aussagen machen für positive Semidefinitheit und dann später nochmal drauf gucken und schauen, wo überall ändert sich was, wenn wir definit machen, nicht nur semidefinit. steht oben, zur Erinnerung. Nach Definition bedeutet das, immer dann, wenn wir einen Vektor aus R und N hernehmen, V, und den von links mit A multiplizieren und von rechts das Transponierte des Vektors, dann kommt da eine reelle Zahl raus, die größer gleich 0 ist. Das ist die Definition. Für alle, die habe ich die genannt, x ist auch. Jetzt möchte ich nochmal auf die andere Tafel schauen. Wie unterscheiden sich denn A und M? Na, die unterscheiden sich durch Multiplikation von links bzw. rechts mit so einer Basiswechselmatrix. Und wenn hier immer ein Wert größer gleich 0 rauskommt, dann ist das auch so, wenn man A durch diese andere, durch Basiswechsel erhaltene Matrix ersetzt. Semidefinitheit der einen Abbildungsmatrix folgt auf die der anderen. Und jetzt möchte ich das ausnutzen, und zwar für ganz bestimmte Vektoren. Denn die Matrix M hat eine besondere Gestalt. Die Matrix M ist ja unsere Diagonalmatrix, unsere Jordansche Normalform, wo wir auf der Diagonale die ganzen Eigenwerte sehen. Und die wird besonders interessant, wenn wir sie von links beziehungsweise rechts mit den Transponierten mit Basisvektoren multiplizieren. Denn zu dieser Matrix, zu dieser Abbildungsmatrix, gehört ja diese Jordan-Basis C-Mut. Und wenn man da die richtigen Vektoren nimmt, dann müsste man ja die Eigenwerte da mit reinbekommen. Also machen wir das doch mal. Wenn wir jetzt die Basisvektoren einsetzen, ergibt dann, dass diese ganzen Werte größer gleich 0 sind. Denn wenn ich den ersten Basisvektor einsetze, bekomme ich, dass dieses Produkt größer gleich 0 ist und das ist genau Lambda 1, oben links. Der zweite Basisvektor liegt mit Lambda 2, bla bla bla. Das war schon, oder? Denn Lambda 1 bis Lambda n sind ja genau die Eigenwerte. Das steht da irgendwo und das hatte ich letztes Mal ausführlicher ausformuliert. Wir haben jetzt also sofort schließen können aus der positiven Semidefinitheit, dass all diese Eigenwerte größer gleich 0 sind. Und weil wir gerade dabei sind, checken wir kurz, was sich ändert, wenn die Matrix positiv definiert ist. Dann bekommt man nämlich überall ein echt größer 0 und dann bekommt man beim Einsetzen der Basisvektoren eben hier auch überall echt größer 0. Das heißt, wir haben beides gleichzeitig bewiesen. Geht auch. Ich schreibe das mit Anführungszeichen echt aus. Das, was da immer so eingeklammert ist. Das war die Einrichtung. Jetzt kommt das hatte ich nachher garantiert vergessen. B. So, alles andersrum. Wir fangen an mit den Eigenwerten, die nicht negativ sind. Dann möchte ich jetzt quasi umgekehrt daran gehen und möchte mir angucken, was passiert, wenn ich einen Vektor aus V nehme und ihn, so wie es da steht, mit der Matrix M kombiniere. Die Matrix M ist ja die Matrix, in der die Informationen über die Lambdas so drinstecken. Die stehen da ja auf der Diagonale. Also schauen wir. Ist dann X und ich brauche jetzt konkrete Einträge zum Hinschreiben. X1 bis Xn aus V, V war R auf M. Jawohl. Dann schreiben wir mal, was rauskommt, wenn wir X von links und X transformiert von rechts an die Matrix M dran multiplizieren. Ja, okay. Jetzt multiplizieren wir da gerne irgendwas aus. Das heißt, wir stehen jetzt hier von gerade. In M ist ja nicht viel los. Was passiert hier? Vor unserem geistigen Auge. Zur Erinnerung, was M war. So, okay. Was ist jetzt also los? Ich kombiniere erstmal diesen Zeilenvektor jeweils hier mit den Spalten und dann tippe ich immer nur an einer Stelle was auf, nämlich immer nur da, wo überhaupt ein Diagonal, also wo hier überhaupt was steht. Und die Diagonaleinträge sind ja die einzigen, die überhaupt das Potenzial haben von null verschieden. Heißt also, wenn ich jetzt hier anfange, dann bekomme ich erste Zeile, erste Spalte, x1 mal lambda1 und beim Rest weiß ich, dass er 0 ist, kann ich ignorieren. Dieser Zeilenvektor mit der zweiten Spalte kombiniert, ergibt x2 mal lambda2, der Rest ist sowieso 0, kann ich ignorieren. Schreibe ich euch jetzt einfach hin. Xn mal lambda n. Jetzt habe ich diese ersten beiden hier verarztet und jetzt kommt der Spaltenvektor. Naja, das sieht doch schwer aus nach lambda 1 mal x1 Quadrat. Reihenfolge ist egal, weil wir mit der engen Zahl arbeiten und multiplizieren. Deswegen schreibe ich das jetzt so hin, wie ich es schöner finde. Lambda 1 mal x1 Quadrat plus lambda 2 mal x2 Quadrat. Bla bla bla. Wo bin ich am Ende? Lambda n mal xn Quadrat. Und da starren wir kurz drauf und erinnern uns, dass wir da haufenweise reelle Zahlen haben. Ausnahmsweise, jetzt mal sehr konkret. Die Lambdas sind nach Voraussetzung alle größer gleich 0. Dann stehen da noch Quadrate reeller Zahlen. Die sind auch immer größer gleich 0. Deswegen ist diese ganze Summe größer gleich 0. Eigenschaften? Das ist jetzt wirklich sehr, sehr konkret umgerechnet. Und wir benutzen Eigenschaften reeller Zahlen, die wir streng genommen nicht wissen, sondern nur glauben, aus der Schule. Oder vielleicht haben wir sie in der Nahbildungsvorlesung ja gesehen. Das könnte sein. Heißt also jetzt, dass wir hier immer was rausbekommen, was größer gleich 0 ist. Das heißt also, dass die Matrix M positiv semidefinit ist. So, jetzt gucken wir wieder. M ist ja eine gramsche Matrix für so eine Form G, aber auch nur zu verschiedenen Matrizen. Das heißt, hier kommt nochmal das gleiche Argument wie gerade. Aus der positiven Semidefinitheit der einen Matrix folgt das dann auch für die andere. Also A. Denn da kann ich einfach über die Form gehen. Ich kann einfach über die quadratische Form gehen, die zu B gehört. Diese quadratische Form ist positiv semidefinit. Das hängt nicht davon ab, welche gramsche Matrix ich mir einbaue. Das war vorhin das Argument, das ist jetzt auch noch ist. Wer möchte jetzt das dazu schreiben, so einen Satz oder irgendwas in Klammern oder eine Bemerkung nach dem Motto, wir gehen da über die quadratische Form und darüber, ja? Ja. Das ist nicht sehr gut. Das heißt Gramsche Matrizen. Und also zweimal dieses Argument mit den Gramschen Matrizen und den Basiswechseln. Und dann sehen wir das. Viel Spaß. Das ist der Zusammenhang zwischen positiver Semidefinitheit für Matrizen und entsprechenden Eigenschaften von Eigenwerten. Ich habe den Impuls, noch etwas zu sagen. Da ist ein Lesezeichen. Irgendein Kobold sagt, ich habe das vergessen. Ah, wir gucken, auch hier gucken wir nochmal, was passiert, wenn wir überall größer 0 machen. Also los, wenn da überall echt größer 0 steht, was ist dann los? Hier ist alles genauso. Hier kommt immer noch größer gleich 0 raus, auch wenn die Lambdas alle echt größer als 0. Daran ändert sich erstmal nichts, denn diese ganzen Quadrate dürfen ja 0 sein. Aber das Ganze wird nur dann 0, wenn alle Einträge dieses Vektors 0 sind. Das heißt, dann haben wir tatsächlich die positive Definitheit. Das ist ja diese etwas stärkere Eigenschaft, dass nur dann 0 rauskommt, wenn man den 0 wegkriegt. Okay? Das heißt, es klappt hier auch, dass wir diese stärkere Aussage haben. Echt positive Eigenwerte und positive Definitheit. Das noch als Ergänzung. Vorhin habe ich es nur mündlich gemacht, aber na, fast nur mündlich, da steht so was ganz Kleines. Okay. Das war das Lesezeichen. Jetzt bin ich erstmal zufrieden. Die Frage ist, sind Sie es? Was ist ja eigentlich wichtiger? Zumindest sehe ich spontan keine Fragen. Dann gucken wir mal, was als nächstes passiert, jetzt wo wir das Lemma bewiesen haben. Das ist auch wirklich so ein Schlüssellemma. Das ist sehr wichtig, auch für Anwendungen. Und das letzte Thema, auf das wir hier noch kommen wollen in der Vorlesung, bevor wir dann wirklich, wirklich fertig sind mit dem Pflichtprogramm, ist die Polarzerlegung. Ich möchte noch über die Polarzerlegung von Matrizen sprechen. Und da kommt jetzt ein vorbereitendes Resultat, das uns sagt, dass wir unter gewissen Voraussetzungen für eine gegebene quadratische Matrix eine Matrix finden können, derart, dass diese Matrix mit sich selbst multipliziert, also quasi das Quadrat, die gegebene Matrix ist. Und das brauchen wir dann gleich, wenn wir die Polarzerlegung herleiten. Also gucken wir uns das nochmal an. Quadratische Matrix von R, so wie die ganze Zeit, symmetrisch, positiv semidefinit. Und dann werden wir uns überlegen, dass wir eine Matrix finden, und zwar sogar dann später nur genau eine. Und dieses genau eine kommt daher, dass wir die ein bisschen speziell wählen. Genau eine symmetrische Matrix M der gleichen Größe auch über R, die positiv semidefinit ist und deren Quadrat A ist. So, wenn man die positive Semidefinitheit weglässt, dann geht auch die Eindeutigkeit flöten. Da sehen wir noch ein Beispiel nachher. Aber so eindeutig kann man das tatsächlich machen. Das benutzen wir dann später zum Basteln. Ist noch Platz, aber nicht genug. Nein, ich wische. Die Notation herzunehmen. Die Idee ist, dass man die Matrix A wieder als Abbildungsmatrix auffasst und sich dann überlegt, dass unter diesen Voraussetzungen die entsprechende Abbildung diagonalisierbar ist. Das heißt, wir können wieder so eine Umwandlung machen, weg von der Matrix A hin zu so einer Jordanschen Normalform, die Diagonalgestalt hat. Und bei so einer Matrix, speziell dann, wenn die Diagonaleinträge alle größer gleich 0 sind, da können wir dann sozusagen auf so eine gesuchte Matrix kommen, deren Quadrat das ist, indem wir die Wurzel ziehen der Diagonaleinträge und dann eine neue Matrix basteln. So ganz praktisch. Und da müssen wir einfach nur noch ein paar Mal Basiswechsel machen und gucken, ob auch alles passt. So, das ist die Strategie. Wer möchte, dass ich dazu was auf dem Schmierzettel schreibe zur Strategie? Niemand, aber ah, doch. Sind, das ist der Beweis von der Landsberg 19. Und hier ist quasi der Fahrplan. Um das alles jetzt umzusetzen, brauchen wir Kreide, die nicht verbindet. Und Notation. Gut, als Abbildungsmatrix aufpassen ist eine unserer leichtesten Übungen. Wir machen das, was wir noch machen. Standardbasis mit A multiplizieren ergibt dann einen schönen Endomorphismus Alpha von M auf M, zu dem A die Abbildungsmatrix ist für die Standardbasis. Prima. Heißt der Vektorraum eigentlich schon irgendwie? Nee. Aber ich möchte jetzt in R auf N arbeiten. Und damit ich nicht ständig V schreibe und dann sagen muss, was es ist, schreibe ich jetzt auch hin. Sei V gibt es N? Ja, N gibt es. Sehr gut. Sei V also R auf N. So, da machen wir es anders. Sei also ein R an der Logismus von V. Thank you. heißt also, wenn ich jetzt die Einstellung von C hinschreibe mit so kleinen Buchstaben C, dann sind das die Eigenwerte von Alpha und die sind alle größer gleich 0. Na gut, was man jetzt irgendwie sieht, hoffe ich, ist, dass wenn man M Schlange mit sich selbst multipliziert, dass dann einfach die ursprüngliche Diagonalmatrix C rauskommt. Das ist, glaube ich, okay, oder? Und jetzt sehen wir auch, dass wir da die Wahl gehabt hätten. Wenn uns die positive Semidefinitheit egal ist und uns einfach nur irgendeine Matrix interessiert, deren Quadrat C ist, dann kann man ja auch auf zwei Minuszeichen verteilen. Da kommt dann beim Quadrieren die gleiche Matrix. Das heißt, das ist die Stelle, an der die Eindeutigkeit flöten geht. Es gibt genau eine symmetrische Matrix mit bla bla bla. Erstmal finden wir überhaupt keine. Das haben wir gleich geschafft. Das M-Schlange ist unsere Hilfsmatrix, mit der wir jetzt basteln. Dann ist das jetzt C. Und eine Rechnung möchte ich noch hinschreiben. Wie passt A in das ganze Bild? Na, ich weiß ja, wie ich A aus C basteln kann. Das steht da oben. Basiswechsel hin zu einer Jordanischen Normalform aus A gewonnen. Das mache ich also alles rückgängig, indem ich den Basiswechsel in die andere Richtung mache. Da muss ich also jetzt von links mit der Inversen von D multiplizieren und von rechts mit D. Das heißt, A ist D hoch minus 1, was dasselbe ist wie D transponiert. Das steht da oben. Stern C, Stern D. Jetzt setze ich in der Mitte mal für C dieses M Schlange, Stern in Schlange ein. Von Matrizen mit der gleichen Größe oder unterschiedlich oder bla assoziativ ist. Das heißt, ich darf hier hin und her klammern. Insbesondere darf ich jetzt da was dazwischen setzen, was die Einheitsmatrix ist. Und dann nehme ich als Einheitsmatrix D Stern D transponiert. D Stern D transponiert ist die Einheitsmatrix, weil ja D und D transponiert zueinander inverse Basiswechselmatrizen. Das heißt, ich baste jetzt hier einmal die Einheitsmatrix. Symmetrie war ja nochmal, dass die Matrix gleich ihrer Transponierten ist. Dann können wir also einfach mal gucken, was beim Transponieren passiert. Na, wie eigentlich sieht man das nicht hingucken, oder? M transponiert ist dieses ganze Zeug transponiert. Wie war das nochmal, wenn ich ein Produkt von Matrizen transponiere? Jetzt machen, wenn ich die Klammer wegnehmen kann. Ja. Wir können da jetzt Vektoren draufwerfen von links und die Transponierten von rechts und können da
will natürlich kein Mensch. Wir haben ja auch gar keine Einträge von D. Und da fange ich jetzt auch nicht an, welche hinzuschreiben oder irgendwo loszurechnen. Na, wir haben jetzt ein Glück, Lemmazeit 18. Wir können ja mal über, wir haben jetzt ja immerhin schon eine symmetrische Matrix, da können wir also die positive Semidefinitheit überprüfen anhand der Eigenwerte. Also schauen wir mal. Dafür definiere ich jetzt einen Endomorphismus von V, der halt bezüglich der geordneten Standardbasis genau dieses M als Abbildungsmatrix hat. Ich mache also dasselbe wie vorhin. Ich multipliziere mit M, kriege dadurch einen schönen Endomorphismus und dann sehen wir weiter. Das ist so. Und jetzt zwei Blätter meinetwegen. Derjenige Endomorphismus von V. Das heißt, dass natürlich die Abbildung diagonalisierbar ist, ist sehr die ganzen Eigenwerte und muss jetzt einfach nur die Standardmatrix-Vektoren nehmen. Und das sind dann auch sofort, also die bilden sofort eine Basis Eigenvektoren, einfach weil die Matrix so übersichtlich ist. Ah, sehr schön. Das heißt, ich gucke einfach, sind die Eigenwerte, die da jetzt schon stehen in der Matrix, sind die alle große Vektoren? Und wenn ja, dann ist M positiv semidefinit. Na ja, wo kam denn M her? M war dieses Gedöns hier. Das kommt von M Schlange. Ach stimmt, M war. Ah, danke. Ich bedanke mich bei meinen Kobolden, die gerade gerufen haben. Moment, M Schlange ist eine Diagonalmatrix. Bei M weiß ich das nicht, weil ich ja hier nochmal so einen Basiswechsel dabei habe. Aber dass es so einen Basiswechsel gibt zu einer Diagonalmatrix, sagt mir, dass die Abbildung diagonalisierbar ist. Denn der Basiswechsel führt mich ja zu einer Jean-Rochon Normalform in Diagonalgestalt. Okay, das heißt, was ich gesagt habe, stimmt nicht ganz. Nochmal, M ist eine Abbildungsmatrix für Beta, und zwar genau die Abbildungsmatrix, die ich kriege, wenn ich die geordnete Standardbasis einsetze. Die muss jetzt nicht unbedingt diagonalgestalt haben. Aber durch Basiswechsel kann ich zu M Schlange kommen, die hat diagonalgestalt. Das heißt, es müssen jetzt in M Schlange genau die Eigenwerte stehen für Beta. Das ist ja eine Diagonalgestalt, eine Jean-Rochon Normalform. Und diese Eigenwerte sind genau diese Diagonaleinträge, die Wurzeln aus CN1 bis CNN. Die sind alle größer gleich 0. Boah, das war sehr viel Information. Wie schreibe ich das hin?
Das sage ich, ohne es zu wissen, weil ich das noch nie gemacht habe, weil ich immer so argumentiere und da nie irgendwas ausbreche. Na gut, jetzt haben wir also so ein M gefunden, der Fahrplan ist erledigt. Dann haben wir den Basiswechsel. M ist jetzt also gewünscht. Und wir haben aber schon gesehen, wenn wir jetzt auch zum Beispiel auf die positive Semidefinitheit verzichten, ist auch die Eindeutigkeit weg. Dann kann man da mit den Vorzeichen noch andere schöne Matrizen basteln, die sich ansonsten auch so verhalten wie M. Die wären dann immer noch symmetrisch und das Quadrat wäre immer noch A.
Das heißt, wir müssen bei der Eindeutigkeit jetzt wirklich nochmal was machen. Dazu nehmen wir uns jetzt eine weitere Matrix her mit den ganzen Eigenschaften, die da stehen, und zeigen, dass die dann M sein muss. Das heißt, wir suchen jetzt noch eine weitere Matrix, die gleichen Namen trägt, die symmetrisch ist, mit der richtigen Größe und positiv semidefinit und mit der Eigenschaft, dass E Quadrat A ist. Und dann zeigen wir, dass diese Matrix das M sein muss, das wir uns gerade gebastelt haben. Eindeutigkeit. So, jetzt kommt meine Bezeichnung, die ich hier habe. Oh, die heißt T. Wollen wir irgendwie darauf hinaus, dass das M sein muss. Und das machen wir, indem wir wieder mit N-Morphismen und mit unserer ganzen Theorie zu Abbildungsmatrizen argumentieren. Wir machen also jetzt nochmal das, was wir jetzt schon tausendmal gemacht haben. Wir nehmen T als Abbildungsmatriz her für die ganz konkrete Abbildung, die Vektoren mit T multipliziert. Seit Tau, der entsprechende N-Morphismus. Und wie immer ist jetzt T die Abbildungsmatrix für Tau bezüglich der geordneten Standardmatrix. Und jetzt möchte ich irgendwie eine Aussage treffen, die quasi die Rechnung, die wir für die Matrizen haben, auf die Abbildung überträgt. Kriege ich das irgendwie hin? Also hier steht ja, einmal mit Tau abbilden ist dasselbe wie einmal T dran multiplizieren. Wenn ich jetzt also nochmal mit Tau abbilde, muss ich nochmal T dran multiplizieren, was dasselbe ist wie einmal mit A zu multiplizieren. Ah, können wir das Spiel vielleicht noch weiterspielen? Einmal A dran zu multiplizieren heißt, dass ich mit Alpha abbilde, was dasselbe ist wie einmal M und nochmal M dran zu multiplizieren, was dasselbe ist wie mit Beta nochmal mit Beta abzubilden. Ich schreibe das gleich hier, keine Sorge, aber ich wollte erstmal laut denken. Ich glaube, dass wir durch diese Tricks hier mit der Radius-Multiplikation zeigen können, dass Tau Stern Tau das gleiche ist wie Beta Stern Beta. So, das behaupte ich jetzt mal und schreibe mal. Von V über R. Ich muss also nur gucken, ob sie gleich abbilden, und das mache ich, indem ich mir einen Vektor schnappe. Für alle V aus V ist, Sie haben es ja gerade schon relativ überzeugt ausgesehen, aber trotzdem standen sind, V abgebildet mit Tau Stern Tau ist das gleiche wie V abgebildet mit Tau nochmal mit Tau. Das ist also V abgebildet multipliziert mit T. T Stern T ist A, ist also V Stern A, das ist V Alpha. Jetzt mache ich weiter. V brauche ich eigentlich nicht. Ist nur schön zu wissen. V Stern A ist aber auch das gleiche wie V Stern M. Und da schreibe ich jetzt die Zwischenschritte nicht hin, sondern sage nur, V Stern M ist das gleiche wie V hoch Beta. Dann kommt hier nochmal hoch Beta. Also ist das V hoch Beta Stern M. Die wird uns helfen bei der Kontrolle der Eigenwerte. Denn, ja, was wissen wir? Wir haben jetzt ja wieder mit einer symmetrischen multiplizierten Matrix T angefangen. Alles passiert wieder über R. Wir können die vorigen Resultate anwenden und sehen, dass diese Abbildung Tau, die haben
quantisierbar ist und dass dann die ganzen Eigenwerte wieder größer gleich 0 sind. Aber wir wissen ja nicht, ob die Eigenwerte die gleichen sind wie die von Beta. Wir wollen jetzt also diese Beziehung benutzen, um zu zeigen, was für ein Zusammenhang ist zwischen den Eigenwerten von Tau und von Beta. Denn wenn die Eigenwerte gleich sind und man halt die Reihenfolge entsprechend wählt, dann muss ja die gleiche Diagonalmatrix rauskommen. Und dann ist alles okay.
So. Ich wisch mal da und schreibe da zu Ende. Indem ich mir die Eigenwerte von Beta und Tau angucke und die einfach quadriere.
Die Eigenwerte von Alpha kenne ich doch aber. So haben wir doch angefangen, irgendwann hier vorne, mit Alpha und mit diesen ganzen Eigenwerten, das waren doch diese Cs. Und wenn jetzt die Quadrate immer diese Cs ergeben, dann müssen die ursprünglichen Eigenwerte von Tau und von Beta die Wurzeln bzw. das Negative der Wurzeln davon gewesen sein.
Denn wir reden ja hier über Eigenwerte von Beta bzw. Tau
Und die Abbildungsmatrizen, mit denen wir da angefangen haben für Beta und Tau, waren, muss ich mich kurz erinnern, bei Beta war es M, M ist positiv semidefinit, und bei Tau war es die Matrix T, die ist auch positiv semidefinit. Das heißt mit Lemma 12, 18, dass all diese Eigenwerte größer gleich 0 sein müssen. Und damit fallen die Optionen mit dem Minuszeichen weg und dann wird es einfach.
richtig, richtig viel Kram drin. Wir haben jetzt einmal so einen Rundumschlag gemacht, tatsächlich. Formkram, Normalformkram, Diagnostizierbarkeit, alles. Und damit haben wir uns alle eine kleine Pause verdient. Ich wische. Dann machen wir ein Beispiel, ein Mini-Beispiel, das jetzt fast schon überflüssig ist, weil wir schon darüber geredet haben, wie das mit Vorzeichen wechseln ist und so, aber trotzdem nur nochmal so für uns. Und dann kommt die Polarzerlegung. Und dann kommt ein Beispiel dazu. Und das war's. Jedenfalls für heute. Ich hoffe, wir kommen wieder.
Aber für heute war's.
Sie dürfen also gleich lachen.
Ich möchte nochmal motivieren, warum es so schön ist, diese Theorie zu haben, die uns zu Diagonalmatrizen übergehen lässt, weil man nämlich da Matrizen, wie wir die gerade gesucht haben, deren Quadrat irgendwas ist, einfach so leicht sehen kann. Das Beispiel, das ich mir nicht mehr ausgedacht habe, ist das hier.
Das ist eine niedliche, symmetrische, positiv semidefinierte Matrix bei R, bei der man sofort sieht, was für eine Matrix man da nehmen kann, deren Quadrat das ist. Oder sagen Sie doch mal eins. Das ist zum Beispiel A. So hat diese Matrix, die ich da gleich hinschreibe, die Endstelle M, die Eigenschaft der Endstelle M. Gleich A. Geben Sie mir mal einen Vorschlag, was M sein könnte. Den Schlag auf der Tafel. Ja.
Wurzel 2, 0 und 0.
Genau. Sehr schön, vielen Dank. Und symmetrisch, klar, müssen wir schon überlegen. Aber wenn wir jetzt auf die positive Semidefinitheit verzichten, dann hätten wir halt sofort noch eine andere Kandidatin für so eine Matrix. Also, machen wir auf. Aber die ist nicht positiv. Semidefinit und die da auch schon. Welche andere Matrix hätte ich also noch nehmen können? Ja. Zerlegungsresultate für Matrizen und ich habe auch überlegt, weil wir so viel Zeit haben, ob ich noch ein bisschen was zusätzlich einbaue und dann habe ich gedacht, ach, das ist gerade so schön entspannt. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann sagen Sie es Jean-Luc oder schreiben Sie mir eine Mail oder so nach dem Motto, hey, ich hätte gern eine Podcast-Folge nach dem Motto, was man jetzt noch Cooles hätte machen können, damit Kapitel 12 noch länger ist, damit Kapitel 13 was anderes ist als nur für. Dann kann ich da nochmal so ein paar Dinge anreißen, nicht im Detail, aber so nach dem Motto, ja, das und das gibt es auch noch. Es gibt nämlich zum Beispiel
bei diesen Normalformen auch noch so interessante Zerlegungen, multiplikative, additive, ja, braucht man teilweise auch später in fortgeschrittenen Vorlesungen, aber wie das so ist, wir müssen uns hier halt entscheiden, wir können nicht alles machen. Und die Zerlegung, für die ich mich jetzt entschieden habe und die, glaube ich, auch wirklich genauso im Modulhandbuch steht, ist die Polarzerlegung. Da fangen wir mit einer invertierbaren Matrix an, das ist wichtig, eine invertierbare Matrix, der Größe n mal n über r. Und die Behauptung ist ganz einfach. Man kann diese Matrix, A heißt sie, als Produkt schreiben von Matrizen D und M in eindeutiger Weise, wenn folgende Dinge festgelegt sind. Diese beiden Matrizen sollen auch quadratisch sein und auch über dem Körper R definiert sein. Und die Matrix D soll positiv definiert sein und symmetrisch invertierbar. Und die Matrix M soll auch invertierbar sein, und zwar so, dass ihr Inverses transponiert ist. Das ist die Polarzerlegung. Und das schauen wir uns jetzt an und dann machen wir noch ein Beispiel. Im Prinzip basteln wir einfach wieder genauso, wie wir jetzt die ganze Zeit gebastelt haben. Definite symmetrische Matrix. Ich fasse das nicht an. Und eigentlich sind ja auch die Aussprüche aus.
Irgendjemand anders kontrolliert die Aussprüche.
Wir basteln los. Wir wollen eine Matrix finden, die positiv definiert und symmetrisch ist und auf die wir dann Zeug anwenden können von vorher. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen nämlich einfach A Stern A transponiert. Diese Matrix wird definiert. Thank you. sagen, da kann man doch irgendeinen Trick anwenden. Genau.
Genau. Da kommt gleich ein Schmelzzettel auf. Siehst du, das sehe ich schon. Das ist nämlich auch Stern A. So zusammengefasst. Stern A transponiert, Stern V transponiert. Und wieder die Handjacke hoch. Und wieder die T-Shirt-Jacke hoch. Diese beiden zusammen sind das gleiche wie V Stern A in Klammern transponiert. Super. Das heißt, wir können das ausrechnen, wenn wir verstanden haben, was V Stern A ist. Und V Stern A ist ja da ein Problem. V steht explizit da. A hat kleine Einschläge, klein a und j. Indem ich jetzt im Gedanken den Vektor V nehme und zuerst kombiniere ich ihn mit der ersten Spalte von A. Wenn ich das mache, dann bekomme ich da als Eintrag die Summe I gleich 1 bis N. Vielleicht sollte ich, weil ich über die Spalte laufe, da ein J nehmen. Kommt mir gerade ein bisschen schlauer vor. Und dann habe ich da Lambda J mal A 1, nee, mal A J 1. Erste Spalte. I, weil die Zeilen, das sind was variiert. Lambda I mal A, I, 1. Ich muss kurz nachdenken. In der ersten Zeile habe ich nach vorne die 1 stehen und der zweite wandert, weil der zweite der Spaltenindex ist. Das heißt, wenn ich durch die erste Spalte laufe, muss die 1 hier festbleiben und der Zeilenindex wandert. Genau. Und weil es der Zeilenindex ist, bleibt der 10. 17.
Okay, danke.
Ja, geht's halt weiter. Letzte Spalte von A, da bleibe ich jetzt konsequent, wenn ich kann. Lambda I mal A, I, letzte Spalte ist die Ente, also A und N. Und dieses Ungetüm, was hier steht, ist jetzt einfach nur ein Vektor in R und N, der entsteht, wenn ich V mit A multipliziere und einfach keine Ahnung habe, wie die Einträge von A aussehen. Aber das kommt da raus. Und jetzt kommt das ganze Ding halt nochmal, aber transponiert. Dann schreiben wir nochmal. Denn das heißt ja, dass wir jetzt diesen Vektor haben, aber als Spaltenvektor. Sprich, wir multiplizieren dieses Ungetüm mit sich selbst. Das ist irgend so ein Quadrat. Das ist also die Summe. I gleich 1 bis n. Lambda I mal a durch 1 zum Quadrat.
Okay, dann haben wir jetzt also schon mal die Voraussetzung.
stehen haben. Die Matrix ist symmetrisch und positiv definiert. Jetzt gibt es genau eine symmetrische Matrix, die dann ebenfalls positiv definiert ist, nach der ganzen Konstruktion, die erfüllt das Quadrat A, diese Matrix, also A Stern, A Transponent. Mit Lemma 1219, aber diesmal eben im Spezialfall, wo alles strikt ist. Da sei jetzt M, heißt die Affirmation, Moment. Oh nein, ich nenne die D, weil die Notation in der Polarzerlegung anders ist als vorher. Das werde ich nächstes Mal noch didaktisch optimieren. Sei D aus dem richtigen Matrixraum, die eindeutig bestimmte, sowas haben wir jetzt alles, symmetrische, positiv definierte Matrix, deren Quadrat A Stern A transponiert ist.
Okay, fast geschafft. Wir
prüfen jetzt noch die letzte Eigenschaft. Und da möchte ich gleich etwas einsetzen irgendwo. Deswegen schreibe ich jetzt noch ein, hier was hin und dann kommt da ein Kasten und wir benutzen das. Hier beachten. Ich möchte nämlich noch hinschreiben, was A transponiert ist. Das brauche ich gleich. Wir haben ja angefangen mit A, Stern, A transponiert. War das jetzt? A ist D, Stern, M. Jetzt kommt also wieder T-Shirt, ich meine es mal nicht. M transponiert, Stern, D transponiert. Und das möchte ich dann gleich irgendwo reinbringen, die nächste Rechnung. Letzte Rechnung.
Transponiert. Das heißt, das Transponiertheitszeichen kann ich einfach weglassen. D ist symmetrisch. Und dann steht hier einfach D Stern, D in Wert. ernst und das wiederholen. Anders machen. Also haben wir das gezeigt, was wir zeigen wollten. M transponiert ist tatsächlich die Inverse und das war's.
Schauen wir uns an, wie das konkret aussieht, wenn man da wirklich Dinge stehen hat. Richtige Zahlen und richtige Sachen. Bereit? Oder möchten Sie vorher noch was zum Beweis fragen? Während Frage? Ja.
Was war jetzt nochmal die Logik, die wir vorhin hatten, dass diese einzelnen AIs größer und null sind?
Das sind die ja nicht unbedingt. Die können auch irgendwas anderes sein. Aber der Punkt ist, dass. Also Moment, bei A haben wir angefangen mit. Genau, A war einfach nur irgendeine invertierbare Matrix. Aber man kann nur damit garantieren, dass das hier alles null wird, wenn alle einzelnen Summanden null werden. Das sind ja immer die gleichen Lambdas. Und das funktioniert nur, wenn alle Lambdas null sind. Ansonsten wird da irgendwo mal ein Term irgendwo sitzen. Das ist der Punkt. Vielleicht sieht man es noch besser, wenn man es irgendwie nochmal anders umschreibt, aber das ist der Punkt. Das hat mit den konkreten Einträgen der Matrix A nichts zu tun. Die Matrix A dürfte, also die muss nicht positiv definiert oder irgendwas sein. Die darf sehr gerne negative, komische Einträge an irgendwelchen Stellen haben. Es geht tatsächlich eher darum, dass man hier ja in diesen Summen immer die gleichen Lambdas-Stufen hat und dass nur dann, also einfach weil alle Summanden ja nicht negativ sind, dass deswegen nur dann das Null werden kann, wenn alle einzelnen Summanden null sind. Das ist so.
Okay, ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, aber der ist jetzt weg. Also warte ich, bis der mich gleich wieder anspringt und vorher gucken wir uns das Beispiel an zur Polarzählung, bei dem ich viel so hingeschrieben habe nach dem Motto, so und so macht man das dann konkret und dann habe ich manche Dinge auch wirklich ausgerechnet und an anderen Stellen habe ich nur gesagt, so, das ist dann der nächste Schritt, einfach damit wir da nicht 10 schreckliche Matrixmultiplikationen haben. Und Sie aber trotzdem hoffentlich dann hinterher genau wissen, was der Fahrplan ist, wie man da vorgehen kann. Und ich habe nicht alle Rechentricks aus jeder Kiste noch rausgepackt, sondern habe erstmal diesen Plan verfolgt, den wir gerade gesehen haben, wie man anfängt zu konstruieren. So ist dieses Beispiel zu verstehen. Wir haben also jetzt hier eine Matrix A, die invertierbar ist. Das kann man sehen, indem man zum Beispiel kurz auf den Rand guckt oder mal kurz die Pendante ausrechnet oder so. Und für diese Matrix wollen wir jetzt die Polarzerlegung finden und dann starten wir, wie im Beweis gerade, wir berechnen erstmal A Stern A transponiert. Da kommt dann diese Matrix raus, die da steht, 2, 0, 1, 0, 2, minus 1, 1, minus 1, 2. Da sehen wir sofort, dass die symmetrisch ist. Und wir wissen, nach den Argumenten, die wir gesehen haben, dass die positiv definiert ist. Und jetzt berechnen wir eine Matrix D, die die Eigenschaft hat, dass D Stern D dasselbe ist wie A Stern A transponiert. Also wieder genau wie gerade. Und die Art und Weise, wie wir das machen, klar, da könnte man jetzt auch gleich ein System hinschreiben und irgendwie versuchen, da die richtigen Einträge zu finden. Aber ich finde es viel naheliegender, wieder über Endomorphismen und Eigenwerte zu gehen, so wie wir das eben auch vorher gemacht haben. Heißt also, dass wir jetzt die Abbildung eine Abbildung definieren, die Alpha heißen soll, die so aussieht, dass man A Stern A transponiert als Abbildungsmatrix für Alpha hat, wenn man die geordnete Standardbasis zugrunde legt. Heißt also, Abbilden mit Alpha ist dasselbe wie Multiplikation mit dieser Matrix A Stern A transponiert. Und die Diagonalmatrix, die wir jetzt suchen, die dann der Schlüssel ist, um dieses D zu finden, ist einfach genau die Jordansche Normalform. Also suchen wir Eigenwerte und eine Basis aus Eigenvektoren. Eigenwerte kriegen wir wie immer, charakteristisches Polynom, haben wir Nullstellen und das sind drei paarweise verschiedene, also sehen wir auch nochmal, ja, Diagonalisierbarkeit ist wirklich da. Die Nullstellen sind 2, 2 plus Wurzel 2 und 2 minus Wurzel 2 und Sie sehen dann gleich diese Doppelwurzel und verstehen dann gleich, warum ich keine Lust hatte, wirklich eine explizite Darstellung mit diesen Basiswechselmatrizen noch zu machen. Das merkt sehr schnell, aber ich habe noch eine Basis aus Eigenvektoren gesucht. Den einen kann man sogar sehen, wenn Sie auf die Matrix gucken, auf A Stern A transponiert und auf die ersten beiden Zeilen, dann sehen Sie, dass wenn man die addiert, dass dann da 2, 2, 0 rauskommt.
Das heißt, dass man sehen kann, dass der Vektor 1, 1, 0 auf zweimal sich selbst abgebildet wird. Wir hatten ja alles bezüglich der Standardbasis gebildet. So, und das ist so ein erster Clou, wie man auf einen Eigenvektor kommt für den Eigenwert 2. Naja, dann habe ich halt weitergerechnet mit dem üblichen Verfahren, das Sie kennen. Ich habe halt die Kerne von Alpha minus Eigenwert mal Identität ausgerechnet. Ganz stumpf, Gleichungssysteme. Dann haben wir da jetzt also eine Basis aus Eigenvektoren, wissen, dass die Matrix dazu dann Diagonalgestalt hat mit den Eigenwerten auf der Diagonale und wissen, dass man dahin kommt durch Basiswechsel. Und diesen Basiswechsel, den habe ich jetzt halt nicht mehr ausgeführt, weil ich keine Lust hatte, die Basiswechselmatrizen auszurechnen. Ich hoffe, dass Sie da Verständnis für haben und dass Sie mir vertrauen, dass wenn das in irgendwelchen Aufgaben vorkommt, das wirklich explizit zu machen, dass dann die Zahlen handhabbar sind und nicht schrecklich. So kommt man aber auf jeden Fall auf so eine Diagonalmatrix, halt jetzt mit den Wurzeln und wieder eindeutig, weil positiv sehen wir definiert, deren Quadrat A-Stern A transponiert ist. Und jetzt bekommt man genau wie im Beweis gerade die Matrix M für die Polarzerlegung, indem man halt diese Matrix D hernimmt, invertiert und mit A multipliziert. Das ist das Kochrezept für die Polarzerlegung. Und bei 3 Kreuz 3 und wenn die Zahlen nicht so schlimm sind, ist das alles auch noch okay. Kann man noch mit der Hand machen, will man vielleicht nicht so oft, aber ist noch okay. So sieht das dann aus. Da ist noch neugierig auf Kegelschnitte machen. Ich male ein kleines Bild. Ein kleines kleines.
Damit Sie vielleicht Lust haben, dann das da wiederzukommen.
Sie haben ja auch schon einen Teaser im Stil-IP. Also die Idee ist, dass irgendwo auf der Welt so ein Doppelkegel rumliegt. So, das heißt, wir haben hier so einen Kegel und hier auch. Der liegt hier irgendwie so rum, hier in der Mitte. Da wird es halt eng und dann. Und jetzt werfen wir eine Ebene da drauf und gucken, wie die sich schneiden. Vielleicht liegt die Ebene hier genau so, dass man da nur diesen einen Punkt gemeinsam hat. Vielleicht liegt die aber auch hier so und schneidet dann da so schräg irgendwas raus. Vielleicht liegt sie hier so seitlich und schneidet dann da so was raus, was irgendwie aussieht wie Parabel.